D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Zwang, Unterdrückung, moderne Sklaverei. So nennen es die einen. Spaß, Selbstverwirklichung, Traumjob, sagen die anderen. Das Thema Prostitution, das spaltet die Gesellschaft. Sollen Freier bestraft werden? Kann, darf Sexarbeit Spaß machen? Oder ist das immer eine Form von Unterdrückung? Klar ist nur, Deutschland bekommt ein neues Prostitutionsgesetz. Union und SPD haben sich Anfang August auf Eckpunkte für das Gesetz geeinigt. Wir bringen euch da auf den neuesten Stand, was das Gesetz angeht. Und wir schauen nach Schweden. Dort ist Prostitution seit 1999 verboten. Was hat die mögliche Strafe für Freier verändert? Ich spreche mit einer Sexarbeiterin aus Hamburg, die sich die Anerkennung ihres Jobs wünscht und weniger Einmischung des Staates. Eine Sozialarbeiterin berichtet von den vielfältigen Problemen der Frauen auf dem Straßenstrich. Und was ist eigentlich, wenn Frauen Sex bei Männern kaufen? Ein Thema, viele Seiten. Willkommen zu Eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen.
Das Prostitutionsgesetz wird überarbeitet. Aber warum eigentlich? Das Gesetz, das gilt in Deutschland seit 2002. Sexarbeiterinnen können sich seitdem Sozial- und Krankenversichern. Prostitution ist nicht mehr sittenwidrig. Das Gesetz sollte den Frauen eigentlich helfen, sie aus Illegalität und dem gesellschaftlichen Abseits holen. Inga Hinnenkamp aus dem D-Radio Wissen, Eine Stunde Liebe-Team. Das Gesetz gilt aber als gescheitert. Warum eigentlich?
Weil das Gesetz den Frauen wenig geholfen hat. Weniger als 50 Frauen bundesweit haben sich krankenversichert. Hilfsorganisationen sagen, dass die Frauen heute unter härteren Bedingungen arbeiten als vor Einführung des Gesetzes. Es gibt auch eine starke Konkurrenz. Viele Frauen, zum Beispiel aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien oder Bulgarien. Genutzt hat das Gesetz eher Freiern und Bordellbesitzern. In den letzten Jahren sind viele neue Puffs entstanden. Die kann man recht einfach beim Gewerbeamt anmelden. Deutschland gilt deshalb als Goldgrube für das Business. Kurz, das Gesetz hat sein eigentliches Ziel komplett verfehlt.
Jetzt also die Reform geplant. Union und SPD haben sich Mitte August auf Eckpunkte geeinigt. Was soll sich da konkret am Gesetz ändern?
Bordellbetreiber dürfen laut den Plänen künftig nicht mehr vorbestraft sein und brauchen eine behördliche Erlaubnis für Bordelle. Alle Prostituierte sollen sich künftig anmelden müssen und bestimmte Sexpraktiken soll das neue Gesetz verbieten, sagt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig von der SPD.
Wir werden Prostitution einschränken. Wir werden dafür sorgen, dass vor allem es zukünftig nicht mehr möglich ist, Frauen in der Prostitution auszubeuten durch menschenverachtende Praktiken wie zum Beispiel Flatrate-Sex.
Also Verbot von Flatrate-Sex, aber auch von sogenannten Gangbang-Partys, wo viele Männer gleichzeitig mit einer Frau Sex haben. Auch bestimmte Hygienestandards soll das Gesetz festlegen und das soll auch regelmäßig überprüft werden.
In der Diskussion sind ja auch Strafen für Freier, also für die Kunden der Prostituierten. Wie ist da der Stand? Was ist da geplant?
Ja, also die Union, die will Strafen für Freier von Zwangsprostituierten. Kritiker sagen aber, wie soll jemand erkennen, ob eine Frau Zwangsprostituierte ist oder nicht? Jedenfalls prüft das Bundesjustizministerium auch neue, schärfere Gesetze gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Gucken wir mal kurz nach Frankreich. Frankreich wollte ja alle Freier von Prostituierten grundsätzlich bestrafen mit 1.500 € Geldstrafe. In Frankreich wurde das Ganze hitzig diskutiert. Am Ende hat das Parlament in Paris das Gesetz in letzter Minute gekippt, aus der Sorge, dass das die dann im Untergrund arbeitenden Frauen mehr gefährdet als ihre Kunden.
Das sind aber nicht die einzigen Knackpunkte, wenn es jetzt um dieses neue Gesetz gibt.
Es gibt noch einige offene Fragen zwischen Union und SPD. Die Union, die fordert zum Beispiel ein Mindestalter für Prostituierte von 21 Jahren. Das lehnen Bundesfamilienministerin Schwesig und die SPD ab. Schwesig fürchtet, dass dadurch junge Prostituierte in die Kriminalität gedrängt werden. Ein weiterer Knackpunkt ist die Kondompflicht für Freier. Die CDU würde gerne gesetzlich regeln, dass die Freier ein Kondom tragen. Andere setzen da eher auf Freiwilligkeit. Also auch da ist noch viel Diskussionsbedarf.
Heißt das, wann kommt dieses neue deutsche Prostitutionsgesetz? Kann man das schon absehen?
Also bis Ende des Jahres will die Regierung den Gesetzentwurf vorlegen. Mitte nächsten Jahres sollen die neuen Regeln gelten.
Danke, Inga Hinnenkamp über die geplanten Änderungen am deutschen Prostitutionsgesetz. Union und SPD wollen Flatrate-Sex und Gangbang-Partys verbieten und eine Anmeldepflicht für Prostituierte. Prostitution ist moderne Sklaverei. So sehen das zumindest die Unterzeichner des Appells gegen Prostitution. Der Appell wurde von Alice Schwarzer und der Zeitschrift Emma ins Leben gerufen. Über 12.000 Menschen haben schon unterzeichnet, darunter Prominente wie Margot Käßmann oder zum Beispiel Ranga Yogeshwar. Gefordert wird unter anderem, Zitat, die Ächtung und wenn nötig auch Bestrafung der Freier. So wie das in Schweden schon der Fall ist. Dort ist Prostitution verboten. Wer in Schweden zu einer Prostituierten geht, dem droht Strafe. Die Idee hinter dem Gesetz, den Beruf einer selbstbestimmten Sexarbeiterin, den kann es gar nicht geben. Fakt ist, seit Einführung des Gesetzes 1999 hat die Straßenprostitution in Schweden deutlich abgenommen. Unklar ist aber, wie viel Prostitution im Geheimen läuft oder übers Netz zustande kommt. Christine Westerhaus hat sich in Schweden umgeschaut.
Es ist Freitagabend in Göteborg, kurz nach 23 Uhr. Jenny Rodman und ihre Kollegin Jonna Buström verteilen auf dem Göteborger Straßenstrich Rosenlund Kondome, Gleitmittel und Tampons an Prostituierte. Die beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich. Die Spenden sind für sie eine gute Möglichkeit, mit den Prostituierten ins Gespräch zu kommen. Viele der Mädchen stammen aus Osteuropa und Nigeria. Sie haben Angst und wollen nicht mit Fremden sprechen, erst recht nicht mit Journalisten. Jenny und Jonna beobachten, dass das schwedische Gesetz die Frauen nicht vor Menschenhandel und den Machenschaften der Zuhälter schützt. Doch es helfe ihnen zumindest, sich gegen gewaltsame Übergriffe und Bedrohung durch ihre Kunden zu schützen, meint Jonna. Das Gesetz hat den Alltag der Frauen verändert. Sie trauen sich jetzt, Freier auch bei der Polizei anzuzeigen, wenn sie schlecht behandelt werden. Die Kunden wissen das und benehmen sich deshalb anständiger. Auch Karin Dahlburg von der Göteborger Beratungsstelle Mika Mutagningen begrüßt das schwedische Gesetz. Sie ist Sozialarbeiterin, berät Prostituierte und klärt sie über Ansprüche auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung auf. Viel mehr kann sie aber meist nicht tun, beklagt Dahlburg. Wenn man die Gesetze ändert, sollte man auch gleichzeitig Hilfsangebote für Prostituierte bereitstellen. Doch das ist nicht geschehen. Es gibt zwar Beratungsstellen auf kommunalem Niveau, so wie unsere, aber es gibt keine staatlichen Hilfen, die den Menschen den Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen. Das kritisieren wir sehr. Das Gesetz habe aber immerhin dazu beigetragen, die Einstellung der Schweden zur Prostitution zu ändern. Die Mindeststrafe von 250 Euro für Freier, die erwischt werden, sei zwar viel zu gering, kritisieren viele Sozialarbeiter. Doch es sei wichtig, dass die Regierung Stellung bezogen und den Kauf von Sex kriminalisiert habe. Gleichzeitig bietet der Staat aussteigewilligen Sexkäufern aber auch Hilfe an. In der Beratungsstelle KAST können sie sich von Sozialarbeiterin Maja Struve therapeutisch behandeln lassen. In unserer Gesellschaft ist die Prostitution ein großes Tabu. Man gilt als Loser, wenn man Sex kauft. Und es ist absolut nichts, worüber man in der Kaffeepause reden würde. Ich denke, eine solche Einstellung bedeutet viel und hat auch sicher dazu beigetragen, dass dieses Gesetz in Schweden eingeführt werden konnte.
Att lagen trädde i kraft här i Sverige, tror jag.
Zumindest die Statistik besagt, dass es auch Wirkung zeigt. Eine staatliche Untersuchung von 2010 hat ergeben, dass die Straßenprostitution um die Hälfte zurückgegangen ist. Kritiker gehen allerdings davon aus, dass der Sexkauf von der Straße nur ins Internet abgewandert ist und Kontrollen dadurch schwieriger geworden sind. Die schwedische Regierung hat angeblich keine konkreten Anzeichen gefunden, die dies belegen. Angeblich gibt es auch keine Hinweise dafür, dass die schwedischen Männer nun ins Ausland reisen, um Sex zu kaufen. In den Foren im Internet jedoch kursieren Tipps für billigen Sex in Berlin oder Riga. Ganz offensichtlich gibt es also auch in Schweden noch immer jede Menge Sexkäufer. Und es wird sie auch in Zukunft geben, meint Jenny Rodman, die ehrenamtlich Kondome an Prostituierte verteilt.
Män kommer alltid köpa Sex, tyvärr.
Christine Westerhaus über das schwedische Modell. Dort ist Prostitution verboten, Freiern drohen Strafen. Der Straßenstrich in Köln, der liegt in einem Gewerbegebiet ganz im Norden der Stadt, in der Nähe der Müllverbrennungsanlage. Auf dem Platz, da stehen ein paar Garagen, sogenannte Verrichtungsboxen mit Notrufknöpfen. Frauen in sehr kurzen Röcken warten am Straßenrand, Autos halten an. Die Männer am Steuer verhandeln kurz mit den Frauen, dann verziehen die sich zusammen in diese Verrichtungsboxen. Am Rande des Geländes, da gibt es ein kleines Café, wo die Frauen Sozialarbeiterinnen als Ansprechpartner zur Verfügung haben. Und trotzdem, der Kölner Straßenstrich, so trist das Ganze jetzt auch klingt, ja, ist trotzdem schon eine Verbesserung. Vorher verschwanden die Frauen und die Freier auf dunklen Waldwegen, in Vorgärten und es gab auch keine Notrufknöpfe. Dafür gab es damals viel Gewalt vor Einrichtung dieses Platzes. Sabine Reichert vom Sozialdienst katholischer Frauen hat das Projekt in Köln mit ins Leben gerufen. Und ich habe sie für eine Stunde Liebe schon im Februar gefragt, wer auf dem Kölner Straßenstrich anschafft, welche Art von Prostituierten.
Die Stadt Köln hat dieses Gelände 2001 eingerichtet, in erster Linie für heroinabhängige Frauen, die dort damals in der Innenstadt hauptsächlich tätig waren. Wir haben Frauen ab 18 bis, wir hatten auch schon über 60-Jährige, die dort gearbeitet haben. Das sind in der Regel Frauen, die eine Menge Probleme haben mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Wir haben Frauen, die die Schule abgebrochen haben. Wir haben Frauen, die haben ihr Abitur gemacht. Wir haben aber ganz viele eben, die arbeitslos, arbeitssuchend sind, die für sich keine andere Möglichkeit sehen, sich ihr Leben gerade zu finanzieren, als diesen Weg zu gehen. Das, was die Frauen erzählen, sind eben dann oft solche Geschichten, dass sie viele Brüche in ihren Biografien hatten, Missbrauch und Gewalterfahrung haben. Man muss aber dann, finde ich, immer sehen, wir erreichen mit diesem Angebot eine bestimmte Gruppe innerhalb dieser ganzen Prostitutionsszene. Und das sind die mit besonders vielen Problemlagen. Das heißt nicht gleichzeitig, dass alle Frauen, die in der Sexarbeit sind, Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen haben oder irgendwie den Rücken voller Probleme.
Gibt es auch Frauen, die dann tatsächlich einen Ausstieg wollen und das dann auch schaffen? Gibt es da Beispiele für?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Für uns ist natürlich jede Distanz von der Szene schon ein kleiner Ausstiegserfolg. Also wenn es zum Beispiel einer heroinabhängigen Frau durch die Substitution gelingt, nicht mehr jeden Tag dort arbeiten zu müssen, sondern vielleicht nur noch dreimal im Monat, dann ist das für uns auch schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Ausstieg.
Wie wird jetzt sozusagen in diesem Pilotprojekt, oder mittlerweile ist es ja ein dauerhaftes Projekt, wie wird da die Sicherheit gewährleistet?
Zum einen, weil es eben eine Kooperation mit Ordnungsamt und Polizei auch ist. Die sind natürlich auch auf dem Platz immer wieder mal vor Ort und damit gewährleisten die schon eine Menge an Schutz. Dann ist es so, dass diese Verrichtungsboxen auch alle mit Notrufknöpfen ausgerichtet sind, dass die Frauen letztendlich immer auf sich aufmerksam machen können und Hilfe holen können.
Spielt Zuhälterei eine große Rolle?
Das spielt in der Arbeit immer irgendwie eine Rolle. Wir können jetzt nicht immer trennscharf sagen, ah, hier ist ein Zuhälter. Und wenn es immer so leicht wäre, die zu erkennen, dann könnte Polizei ja sofort immer irgendwie zugreifen, verhaftet den Mann, weist das nach, die kommen in den Knast und dann ist das Problem gelöst. Aber in der Praxis, in der Realität stellt sich das halt wirklich sehr viel komplexer dar. Es ist nicht immer wirklich erkennbar, wer ist denn jetzt hier ein Zuhälter, wer ist der Ehemann, wie haben die die Aufteilung untereinander getroffen. Letztendlich irgendwie ist das was, was wir mit den Frauen in den Gesprächen auch immer wieder zum Thema machen oder die mit uns zum Thema machen und wir dann mit denen auch überlegen, wo ist der Zwang zu groß, wann kann man sich an die Polizei wenden und da auch sehr eng mit der Polizei eben kooperieren, die natürlich dann auch im Laufe der Jahre schon tatsächlich den ein oder anderen Ding festmachen konnte.
Was würde denn auch auf vielleicht der gesetzlichen Ebene diesen Frauen konkret helfen?
Also jetzt für den Bereich Straßenstrich kann ich zumindest sagen, dass ich glaube, dass solche geschützten Straßenstriche, wie wir hier in Köln auch einen betreiben, eben eine gute Möglichkeit sind, eine Szene zu beobachten, Vertrauen bei den Frauen auch aufbauen zu können, auch von Seiten der Polizei, um dann entsprechende Hilfen auch anbieten zu können oder Dinge beobachten zu können, um dann einschreiten zu können.
Sabine Reichert vom Sozialdienst katholischer Frauen über die Frauen auf dem Kölner Straßenstrich. Viele der Prostituierten dort haben gleich mehrere Probleme gleichzeitig. Soziale, familiäre oder sie sind arbeitslos oder drogenabhängig. Sexarbeit, Prostitution, erotische Dienstleistung. Nicht nur Begriffe gibt es viele, auch Formen der Prostitution gibt es sehr viele. Und eine, die selbstbestimmt mit Spaß und Lust ihren Job macht, ist Undine de Revier. Sie arbeitet seit 20 Jahren schon im Sexbusiness, ist inzwischen 41 Jahre alt, hat ihr eigenes Studio in Hamburg. Undine, du engagierst dich auch im Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Union und SPD haben sich ja jetzt auf Eckpunkte für das neue Prostitutionsgesetz geeinigt. Es soll auf jeden Fall ein Verbot von Gangbang-Partys und Flatrate-Sex geben. Ist das eine gute Entscheidung für die Würde der Frauen, für Frauen, die in solchen Bordellen arbeiten?
Nein, also das ist eine Bevormundung. Es gibt Kolleginnen, die diese Arbeitsform explizit bevorzugen. Ich selbst habe auch schon Gangbang-Partys gemacht und würde das auch jederzeit wieder tun. Und es gibt auch in Flatrate-Bordellen und bei solchen Gruppensex-Veranstaltungen gibt es gute und schlechte Arbeitsbedingungen und gute und schlechte Bezahlung. Und das muss man viel, viel differenzierter sehen.
Jetzt bist du eine selbstbewusste, selbstbestimmte Frau, aber es gibt, das ist glaube ich unstrittig, auch Prostitution aus finanzieller Not, aus sozialen Notlagen oder um den nächsten Schuss Drogen zu finanzieren. Wird zumindest diesen Frauen jetzt mit diesem neuen Prostitutionsgesetz nicht doch geholfen?
Ich denke, man sollte ganz klar unterscheiden zwischen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Also auch jemand, der nicht viele Möglichkeiten hat, hat die Möglichkeit, sich für eine oder andere Sache zu entscheiden. Also auch ich kann mich auch zwischen Hartz IV entscheiden und Prostitution, wenn ich jetzt Prostitution nicht so toll finde. Es ist trotzdem eine Entscheidung. Wir setzen uns ja nicht dafür ein, dass dieser Job allen wahnsinnig viel Spaß machen muss, sondern dass man ein Recht drauf hat, ihn auszuüben.
Lass uns nochmal auf das neue Gesetz eingehen, zumindest was jetzt auf dem Tisch liegt. Ist eine Anmeldepflicht für Prostituierte. Sie sollen sich also bei den Behörden anmelden müssen. Wie stehst du dazu?
Wir haben sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Anmeldepflichten, wie sie schon ohne Rechtsgrundlage praktiziert werden in Bayern und in Baden-Württemberg. Da haben wir große datenschutzrechtliche Bedenken. Also da sind schon bei Verkehrskontrollen sind Kolleginnen angesprochen worden, also bei normalen Straßenverkehrskontrollen wurde der Ausweis überprüft und dann sagte der Polizeibeamte jovial, na, gehen wir anschaffen, während da Dritte mit dabei waren. Da haben wir Bedenken, dass das zu Zwangsoutings führt.
Das heißt, dass die Daten einfach nicht sicher sind bei den Behörden?
Genau. Also ich denke nicht, dass unsere Daten bei der Polizei wirklich sicher sind. Da passiert jetzt schon einfach zu viel.
Strittig zwischen Union und SPD für das neue Gesetz ist noch ein Mindestalter für Prostituierte. Die Union würde das gerne von 18 auf 21 Jahre hochsetzen. Ist das denn nicht vielleicht eine sinnvolle Geschichte, weil man vielleicht mit 21 eher weiß, ob man eben diesen Job wirklich machen will oder auch nicht?
Das klingt auf den ersten Blick tatsächlich sinnvoll, geht aber völlig an der Lebensrealität und unserer Branche vorbei. Das wird die jungen Menschen nicht abhalten, in der Sexarbeit zu arbeiten. Das wird nur bedeuten, dass wahlweise entweder sie kriminalisiert werden oder dass Betreibern untersagt wird, ihnen sinnvolle Arbeitsplätze und sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Beides ist definitiv zum Nachteil dieser jungen Menschen.
In der Debatte ist ja auch, ob es Gesundheitstests geben soll, also vorgeschrieben, gesetzlich vorgeschriebene, dass sich Sexarbeiterinnen regelmäßig gesundheitlich checken lassen. Wie stehst du dazu?
Das ist völliger Unsinn. Also zum einen sind wir nachweislich nicht die Krankheitsschleudern, für die wir möglicherweise gehalten werden. Zum zweiten ist es so, dass freiwillige, anonyme und kostenlose Gesundheitsvorsorge und Tests werden gerne angenommen von unserer Berufsgruppe.
Also ihr würdet da eher auf Freiwilligkeit setzen?
Ja, also was wir brauchen, ist ein flächendeckendes Angebot solcher Untersuchungen, auch Behandlungsmöglichkeiten anonym, aber auf keinen Fall eine verpflichtende Untersuchung, denn dort, wo die existiert und früher, wie sie in Deutschland existiert hat, führte das nur zu Drangsalierung. Also da wurden Frauen in Handschellen auf einen gynäkologischen Stuhl gesetzt, weil die Polizei sie mitgenommen hat, weil sie ihren Test nicht gemacht hatten. Und das sind Menschenrechtsverletzungen, die gehen gar nicht. Also das ist völlig indiskutabel.
In der Union wünscht man sich auch eine Kondompflicht für Freier, also gesetzlich geregelt. Wie ist das denn bisher im Alltag? Sind Kondome eigentlich Standard oder eher die Ausnahme?
Die sind auf jeden Fall Standard in unserer Branche. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo keine gebraucht werden, aus wirtschaftlichen Gründen dann häufig, weil Kunden das gerne anders hätten. Das klingt auch erstmal gut als Arbeitsschutzmaßnahme. Problematisch ist es aber, wie wird sowas verfolgt? Also in Bayern, wo es diese Kondomverordnung bereits gibt, geht die Polizei in die Apartments rein, holt die Leute voneinander runter und leuchtet mit der Taschenlampe in den Genitalbereich, ob da jetzt auch ein Kondom getragen wird. Und auch das ist leider was wir gar nicht zustimmen können.
Ja, also was wäre da sinnvoll? Freiwillig darauf hinzuweisen, Kondome sind eine gute Sache?
Also zum einen finde ich Aufklärung eine gute Sache. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Betriebe dazu verpflichtet werden, Aushänge zu machen, dass Kondome bei ihnen getragen werden müssen. Ich kann mich auch für ein Werbeverbot für ungeschützte Praktiken durchaus aussprechen, aber nicht dafür, dass in der Praxis auf so eine Art und Weise überprüft wird, ob dort tatsächlich Kondome getragen werden oder nicht.
Jetzt waren das viele Punkte, die Politik vorschlägt, die bei euch im Verband und bei dir ganz konkret auf sehr viel Kritik stoßen. Gäbe es denn aus deiner Sicht als Sexarbeiterin, gäbe es Punkte, wo die Politik ansetzen könnte? Was wären wichtige Gesetze?
Wichtig wäre vor allen Dingen mal, die diskriminierenden Sonderparagraphen zu streichen. Wir haben zum Beispiel immer noch die Sperrgebietsverordnung. Das ist ein flächendeckendes Berufsverbot in vielen Kommunen und teilweise in ganzen Bundesländern. Also 98% der Fläche von Baden-Württemberg sind Sperrgebiet, dort dürfen wir gar nicht arbeiten. Dann als zweites brauchen wir Antidiskriminierungsmaßnahmen. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, uns zu wehren, wenn wir aufgrund unserer Berufswahl von öffentlichen und privaten Dienstleistern beispielsweise diskriminiert werden. Und wenn das geschehen ist, kann man auch in dem Rahmen gucken, wie macht man eine vernünftige Regulierung möglicherweise? Also was brauchen wir an Mindeststandards in Bordellen für die unterschiedlichen Arbeitsplätze? Was gibt es an sinnvollen Arbeitsschutzmaßnahmen und wie setzen wir die dann um?
Sagt Undine de Rivière, Sexarbeiterin aus Hamburg und Mitgründerin des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Männer, die Sex bei Frauen kaufen, das ist so das Bild, das wohl die meisten beim Thema Prostitution im Kopf haben. Es gibt allerdings auch andere Formen von Prostitution. Es gibt Männer, die Sex an Männer verkaufen und es gibt Männer, die Sex an Frauen verkaufen. Wer sind diese Frauen, die sich einen Callboy buchen, einen Escort, Sex kaufen? Erik hat selber eine Zeit lang als Callboy oder wie er sagt als Gigolo gearbeitet. Heute betreibt er eine Internetagentur in den Niederlanden, über die Frauen Männer buchen können. Ich habe Erik schon für eine andere Sendung Eine Stunde Liebe gefragt, wer sind die Kunden?
Es sind meistens Frauen, auch aber Paare. Das ist eine gewisse Tendenz heutzutage. Aber die Frauen sind so ungefähr von ab 24 bis in den 50.
Dass Männer sich für Frauen anbieten als Sexarbeiter, ist das eine absolute Nische? Wie groß ist dieser Markt?
Ziemlich klein. Manche Leute haben eine Vorstellung, dass es ein ganz großer Markt ist. Ist es aber nicht. Die meisten Frauen trauen sich noch immer nicht so einfach, einen Mann zu buchen.
Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie kommt so ein Kontakt zustande?
Meistens über E-Mail oder Telefon.
Das heißt, sie haben eine Website und dann melden sich
ja,
die Frauen.
Ja, stimmt. So geht das. Ja.
Wie sieht so ein Date aus, wenn Frauen sich Männer kaufen? Also wo läuft das ab? Läuft das vielleicht auch ein bisschen anders ab?
Nein, läuft nicht so anders ab. Ich glaube, so ungefähr 80-90% ist in Hotels und ab und zu auch bei der Kundin zu Hause.
Warum, glauben Sie, kaufen Frauen Liebe? Sie haben selber auch mal eine kurze Zeit so ein bisschen als Gigolo gearbeitet.
Ganz
Was
kurz.
Ist so Ihre Erfahrung?
Ja, naja, meistens, dass die Frauen, die möchten schon, ja, wie sagt man, Intimität, Sex, die haben einen Bedarf. Das ist der wichtigste Grund. Aber es gibt auch sehr viele extra Gründe, warum Frauen das machen. Zum Beispiel Frauen, die in einer Beziehung sind, verheiratet sind oder so, aber nicht ihre Ehe, aufs Spiel setzen wollen.
Mhm. Trifft man sich dann für 1-2 Stunden? Ist das so ein One-Night-Stand oder ist das dann eher ein ganzes Wochenende?
Meistens 3-4 Stunden. Das ist so Durchschnitt. Aber es gibt auch für ein Wochenende oder für eine Nacht.
Was unterscheidet Frauen, die Sex bei Männern kaufen, von sozusagen Männern, die Sex bei Frauen kaufen? Gibt es da einen Unterschied?
Man kann sagen, Kundinnen, Frauen, die einen Mann buchen, die haben ein ziemlich großes Bedarf auch an Intimität, auch über den Kopf. Dass man reden kann, dass man die Frau versteht. Der Mann, der Escortmann, soll vor allem sehr einfühlsam sein, sag mal so.
Wie finden Sie dann überhaupt die Männer, die als Gigolo oder Escort für Sie arbeiten?
Ja, die finden uns, zum Glück. Wir bekommen so ungefähr 3000 Bewerbungen pro Jahr, ziemlich viel also. Es ist eine tägliche Tätigkeit bei uns, Männer zu wählen und zu sprechen und selektieren und so weiter.
Was ist die Motivation der Escorts, also mit Sex Geld zu verdienen? Warum melden die sich, warum finden sie das spannend?
Genau, was Sie sagen, sie finden es spannend. Es ist nicht nur Geld, immer auch natürlich, denn die Verdienste ist gut. Aber auch Spannung, Abenteuer kommt auch immer dazu. Das ist auch wichtig. Und natürlich soll ein Escort, wenigstens wir finden das so, die soll auch eine Art von Befriedigung davon bekommen. Die sollen einen Spaß machen. Wirklich echt lieben, eine Dienstleistung zu leisten. Das ist wichtig.
Ist das ein Job, den macht man eine Zeit lang sozusagen? Oder sind das wirklich Leute, die das hauptberuflich über viele, viele Jahre machen?
Nein, was die Männer angeht, jedenfalls, das ist auch noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern, die männlichen Escorts machen das niemals als Hauptberuf. Es ist immer ein Nebenverdienst. Immer. Denn dafür ist der Markt zu klein, ganz ehrlich. Aber immerhin machen die es schon längere Zeit, schon mehrere Jahre. Das ist Standard.
Sie sind jetzt in Holland, aber eben aktiv in vielen Ländern, in Belgien, in Deutschland, in Großbritannien.
Ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede darin, wie man in verschiedenen Ländern mit käuflichem Sex umgeht?
Gibt es. Wenn es über männliche Escorts geht, dass die deutschen Frauen mehr zurückhaltend sind als zum Beispiel holländische, belgische oder englische Frauen. Die trauen sich nicht so schnell, einen Mann zu buchen. Es ist doch eine Art von Schwelle, die sie überqueren müssen.
Und die Schwelle ist in Holland zum Beispiel nicht so groß, ist Ihre Erfahrung?
Die holländischen Frauen, auch englische Frauen, die sind doch ein bisschen spontaner, glaube ich, im Allgemeinen. Ne? Das ist natürlich Durchschnitt. Aber im Allgemeinen sind sie etwas schneller, spontaner und trauen sich mehr. Mhm. Etwas direkter, glaube ich. Das ist eine Sache von Haltung.
Wie erklären Sie sich das? Sie kennen das ja jetzt schon auch so lange. Es wird vieles ja freiheitlicher. Man ist sehr liberal in einigen Punkten. Dass es sozusagen noch immer dieser Arbeitsbereich so tabuisiert ist.
Ich bin nicht mit Ihnen einig, dass es so liberal ist oder gar wird. Ich glaube, die Tendenz international, sagen Sie mal die Vereinigten Staaten oder auch Europa, in England gibt es jetzt einen Stopp für Internetporno zum Beispiel und auch in anderen Ländern ist der Tendenz, alles wird ein bisschen konservativer. Mhm. Es ist umgekehrt wie vor zum Beispiel 20, 30, 40 Jahren, wo es eine Zeit von liberal gab, aber jetzt nicht in dieser Zeit.
Erik ist Geschäftsführer einer Internetplattform, wo Frauen Männer für Sex kaufen. Das war Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Ich habe gelernt, Prostitution ist ganz schön vielfältig, daher echt eine Herausforderung, Sexarbeit gesetzlich zu regeln und allen Formen gerecht zu werden. Wie seht ihr das? Die Debatte läuft. Schreibt uns auf Google+, via Facebook oder gerne auch eine Mail at deradiowissen.de. Auch Themenvorschläge sind willkommen. Kritik, Lob, was auch immer. Kommende Sendung ist Inga Hinnenkamp wieder am Start. In Eine Stunde Liebe geht es dann um die Frage ja, nein, vielleicht. Heiraten, ja oder nein? Und wenn ja, wie denn? Bis dahin, ahoi.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe.